Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch über dieses Thema Scham sprechen darf. Und ich glaube, ich bin eigentlich richtig prädestiniert für dieses Thema. Ich sehe mich selber so etwa wie so die Königin der Peinlichkeiten. Mir sind so viele Dinge, peinliche Geschichten im Leben schon passiert, dass ich früher, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dann habe ich denen erzählt, was mir alles so Peinliches passiert ist. Und es hat dann immer so wie so ein Icebreaker funktioniert. Und wir hatten immer viel zu lachen. In den letzten Jahren haben meine peinlichen Geschichten meist mit dem zu tun, was ich meinen Barcelona-Komplex nenne. Wer Barcelona kennt, der weiß, in Barcelona wird ziemlich viel geklaut. Und ich habe 8 Jahre in Barcelona gelebt. Und man hat also versucht, so 6-mal mich zu beklauen ungefähr. Und irgendwann habe ich dann gelernt, ich muss total auf meine Sachen aufpassen. Und wenn irgendwas komisch wird, dann muss ich sofort reagieren, weil sonst sind meine Sachen weg. Jetzt bin ich also im Frühjahr mit meinem Auto nach Deutschland gefahren. Hab Halt gemacht an der Raststätte. Parkplatz war leer, Auto hingestellt, in die Raststätte reingegangen, Kaffee getrunken, wieder rausgekommen und ich denke, da holt jemand Gepäck aus meinem Auto. Und ich sage, was machen Sie an meinem Auto? Und die Person sagt, das ist mein Auto. Ihr Auto steht da drüben. Und ich habe gedacht, oh nein, wie peinlich. Ich habe mich also mindestens 3-mal entschuldigt. Und ich bin so froh, dass der Besitzer von dem Auto Schweizer war. Der hat so richtig nett reagiert. Ich weiß nicht, was ein Deutscher mit mir gemacht hätte. Ich möchte also heute mit euch über dieses Thema Masken sprechen. Über den Grund, warum wir Masken tragen, die Arten von Masken, die es gibt. Und möchte euch ein paar Ideen geben, wie wir langsam diese Masken absetzen können. Meine Predigt basiert heute aus diesem Vers, aus 1. Mose 3, Vers 7. Da steht, da wurden ihnen beiden, also Adam und Eva, nachdem sie von dieser Frucht gegessen hatten, die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ich denke, man könnte gut hier Schürze mit Masken ersetzen. Denn es geht hier um diesen menschlichen Versuch, eine Lösung für das Problem der Nacktheit, der Verletzlichkeit zu finden. Jetzt habe ich also unserem Adam eine Maske mitgebracht. So, weil ich denke, die meisten Masken, die haben wir nicht hier unten, sondern die haben wir eigentlich hier oben. Leider habe ich jetzt keine für die Eva, aber ich glaube, die hat wahrscheinlich auch ihre eigenen. Warum braucht der Mensch Masken? Lasst uns noch mal schauen, wie das war im Paradies, also zu der Zeit, als noch alles gut war. Hier lesen wir im 1. Mose 2, Vers 25, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Der Daniel hat es letzte Woche schon gesagt, Es geht hier nicht nur um eine körperliche Nacktheit, sondern es geht wirklich um so eine Blöße, die den ganzen Menschen umfasst, also auch im seelischen und im geistlichen Bereich. Wir sehen, in dieser Zeit sind die Beziehungen durch Intimität und Verletzlichkeit gekennzeichnet. Man weiß alles voneinander und das ist okay. Man muss nichts verstecken. Die Beziehung von Mensch zu Gott ist durch Intimität und Verletzlichkeit gekennzeichnet, aber auch die Beziehung von Mensch zu Mensch. Was heißt das? Sie kannten einander völlig. Da gab es nichts zu verstecken. Da gab es nichts, was störte in der Beziehung. Und deswegen konnte man einander wirklich vertrauen. In dieser Zeit waren die Bedürfnisse von Adam und Eva nach Liebe, Annahme und Zugehörigkeit völlig erfüllt. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 31, Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und ich stelle mir so vor, wie Gott diesen Adam und diese Eva anschaut und sagt, wow, ihr seid sehr gut. Und jetzt stellt euch das mal vor, wie das für Adam und Eva gewesen sein muss, wenn sie das spüren, wow, Gott, der ist richtig stolz auf uns. Eine ganz besondere Gemeinschaft entsteht dadurch. Gemeinschaft, ein völliges Vertrauen. Aber dann ist alles anders. Wir alle haben ja diese Geschichte schon gehört von Adam und Eva, die von der Frucht, von dem Baum essen, von dem sie nicht essen sollen und sich dadurch gegen Gott rebellieren und werden im Anschluss daran aus dem Paradies vertrieben. Sie werden also aus dieser intimen Gemeinschaft mit Gott, aus dieser vertrauensvollen Gemeinschaft vertrieben. Der Mensch will sein wie Gott. Er möchte nicht mehr nur Mensch sein mit seinen Begrenzungen, sondern er möchte Gott sein. Er möchte jetzt bestimmen, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist. Das Problem ist, er ist aber für diese Aufgabe völlig unqualifiziert. Welche Auswirkungen hat es auf seine Beziehungen? Zuerst die Beziehung mit Gott. Die Beziehung mit Gott ist jetzt gestört. Die Intimität und das Vertrauen, das er zuvor erlebt hat, ist verschwunden. Und er ist abgeschnitten von der Quelle der Liebe. Von jetzt ab hat der Mensch einen Liebesmangel, er hat ein Liebesloch. Die Beziehung mit dem Nächsten ist auch betroffen. Auch hier geht Vertrauen und Intimität verloren. Man fängt an, einander zu beurteilen und zu verurteilen. Und das macht, dass man dann plötzlich auch in dieser Beziehung nicht mehr sicher ist. Und als dritter Punkt die Beziehung zu sich selbst. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir oft übersehen haben. Wir haben uns oft auf die Beziehung, auf diese vertikale Beziehung zu Gott konzentriert und auf diese horizontale Beziehung zum Nächsten. Aber nach dem Sündenfall gibt es auch ein Problem in der Beziehung zu mir selber. Der Mensch wollte nämlich Richter sein und er ist es jetzt auch. Er fängt nämlich jetzt auch an, über sich selber zu richten und sich selber zu beurteilen. Und er merkt, er kann sich oft selbst nicht genügen. Und hier kommt dann oft so eine Selbsterhöhung oder auch eine Selbstverachtung ins Spiel. Und oft ist die Selbsterhöhung nur eine Maske für die Selbstverachtung. Der Brennan Manning, das war ein franziskanischer Priester, der hat mal gesagt, die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind des geistlichen Lebens. Ich stelle mir das ein bisschen so vor. Vorher waren Adam und Eva wie so zwei nackte Kinder. Die waren beschäftigt mit ihrem Spiel oder vielleicht auch mit ihrer Gartenarbeit oder was immer sie da im Paradies gemacht haben. Und die Frage, bin ich gut genug, hat sie gar nie beschäftigt. Warum? Weil sie waren geliebt und angenommen. Und plötzlich ist es weg. Und jetzt ist die Frage von dem Maßstab da. Ja, wann bin ich denn gut genug? Und der Mensch hat jetzt das Problem, er muss sich diese Frage selbst beantworten. Wenn Gott nicht mehr die Autorität ist, dann muss ich mir diese Frage selber beantworten. Wann bin ich denn gut genug? Bin ich gut genug, wenn ich einen perfekten Körper habe? Wenn ich mehr Geld habe als mein Nachbar? Wenn ich alle Menschen um mich herum zufriedenstelle, wenn ich mich fast zu Tode arbeite, wenn ich alles richtig mache, wann bin ich denn gut genug? Kennt ihr diese Frage? Und dazu kommt, dass der Mensch ganz tief in seinem Innern spürt, dass etwas nicht mehr stimmt. Dass das gute Originaldesign, das Gott geschaffen hat, durch die Sünde zerstört wurde. Dass er nicht mehr das ist, was er mal sein sollte. Die Basler Theologin Regine Munz, die sagt, Scham tritt auf, wenn Menschen mit ihrer Begrenztheit, ihrer Unvollkommenheit konfrontiert werden. Wenn die Spannung zwischen dem idealen Ich und dem wirklichen Ich auftritt. Kennt ihr diese Spannung? Wo ihr denkt, oh, eigentlich sollte ich so sein. Aber bin das doch nicht ganz. Spürt mal einen Moment nach, wann habt ihr das so das letzte Mal erlebt? Und hier kommt jetzt die sogenannte Schamangst dazu. Nämlich die Angst, dass ich jetzt in meinem schwachen Zustand gesehen werde. Am Beispiel von Adam sehen wir, dass der Mensch jetzt das Bedürfnis hat, sich zu verstecken. Wisst ihr, Scham empfindet man immer in Beziehung. Das hat was mit Gesehenwerden zu tun. Und ich möchte nicht, dass dieses Schwache und Zerbrochene gesehen wird. Und wo vorher dieser liebevolle Blick Gottes auf den Menschen ruhte, da ist der jetzt weg. Und der Mensch ist zutiefst verunsichert und schutzbedürftig. Also möchte er das Verletzliche verbergen. Die natürliche Reaktion des Menschen auf die Bloßstellung von dem, was fehlerhaft erscheint, ist etwas zu tun, um dieses Gefühl der Schwachheit, des Ungenügendsein wegzubekommen. Was tut er? Wir strengen uns mehr an, um in unseren Augen und den Augen der anderen wieder gut zu werden. Wir versuchen uns also durch eigene Strategien zu schützen und uns aus diesem Sumpf herauszuziehen. Diese Feigenblätter, die sie geflochten haben, das waren so ihre eigenen Strategien, um sich zu schützen. Und da hat jeder Mensch so seine eigenen Strategien. Und es hat oft was auch mit der Kindheit zu tun, mit unserer Ursprungsfamilie, vielleicht auch mit dem Familienmotto, wo die Familie sagt, du bist gut genug, wenn. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie und ich habe immer gedacht, gut genug ist, wenn man nicht auffällt. Wenn man keine eigene Meinung hat, wenn man keine Bedürfnisse äußert, wenn man sich allen anpasst, dann ist man gut genug. Und dann werden wir Sklaven von etwas, was von Natur aus eigentlich etwas Gutes wäre. Aber wir übertreiben das, um unsere Schwachheit zu verstecken. Dann wird aus der Arbeit Arbeitssucht. Arbeiten bis zum Umfallen, bis in den Burnout, um zu beweisen, dass ich gut bin. In Bezug auf den Körper, wir wollen nicht nur einen gesunden Körper oder einen leistungsfähigen Körper, sondern wir wollen den perfekten Körper. Bei Frauen ist es oft so, wenn sie das perfekte Gewicht haben, wenn sie schlank genug sind, die richtigen Rundungen haben. Und es kann dann oft bis zu Essstörungen und Magersucht führen. Bei Männern könnte das vielleicht der perfekte Bodybuilder-Körper sein. Einkaufen. Einkaufen, es ist eigentlich gut, dass ich für mich sorge, dass ich mir was Gutes tue. Aber wenn ich das neueste Handy, das schönste Auto, das größte Haus brauche, als Statussymbol, um meine Identität zu stärken, dann stimmt was nicht. Dinge gut zu machen, wird zu Perfektionismus. Perfektionismus ist übrigens nicht unbedingt eine gute Qualität, sondern Perfektionismus hat oft damit was zu tun, das Leben in einer gefallenen Welt nicht annehmen zu können. Sich anpassen, was ja auch gut ist, wird zur Überanpassung. Ich will, dass alle mich mögen, dass alle mit mir zufrieden sind. Deswegen habe ich keine Meinung und deswegen habe ich keine Grenzen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt aus den 90er Jahren mit der Julia Roberts, die Braut, die sich nicht traut. Da ging es auch um eine junge Frau, die in einer Alkoholikerfamilie aufgewachsen ist. Und immer wenn sie den Freund wechselte, dann wechselte sie auch die Art und Weise, wie sie ihre Eier am liebsten mochte. Also, der eine mochte Rühreier, der andere, der mochte Spiegeleier, der dritte mochte pochierte Eier. Und immer wenn sie gefragt worden ist, wie hast denn du deine Eier am liebsten? Dann hat sie genau das gesagt, was der Freund am liebsten hatte. Sie hatte wie überhaupt keinen Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen, zu dem, was ihr auch gut tat oder was ihr gefallen hätte. Ein gesunder Selbstwert, der ja auch was Gutes ist, wird überspitzt und wird zu Arroganz, Überheblichkeit, Verachtung von anderen. Und es gibt auch fromme Masken, mit denen wir uns vor Gott und anderen Menschen verstecken. Da muss ich vielleicht immer das perfekte Gebet formulieren. Ich muss den anderen immer zeigen, was ich so geistlich alles leiste, wie viel ich evangelisiere, wie viel ich Bibel lese. Und alles, um diese Scham zu verdecken. Der Brennan Manning sagt in seinem Buch, das ich übrigens sehr empfehle zu dieser Thematik, das Buch heißt Kind in seinen Armen. Er sagt, Adam und Eva verbeigen sich und wir machen es ihnen in der einen oder anderen Weise nach. Warum? Weil uns nicht gefällt, was wir sehen. Es ist unbequem oder unerträglich, sich dem eigenen Ich gegenüberzustehen. Und so fliehen wir vor der eigenen Wirklichkeit wie entlaufene Sklaven oder zimmern uns ein falsches Selbst zurecht, das vor allem bewundernswert, ein bisschen schmeichelhaft und oberflächlich gesehen glücklich wirkt. Wir verbergen, was wir sind, weil wir annehmen, es sei unannehmbar und nicht liebenswert. Hinter einer Fassade, die, so hoffen wir, besser gefällt. Wir verstecken uns hinter schönen Gesichtern, die wir für das Publikum aufsitzen. Und mit der Zeit vergessen wir sogar, dass wir uns verstecken und meinen, das aufgesetzte schöne Gesicht sei unser wahres. Wir verstecken uns, weil wir nicht schwach erscheinen wollen. Dabei hat doch Gott gerade besondere Verheißungen für die Schwachheit gegeben. Im Korintherbrief lesen wir, meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und deswegen hat Paulus gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und wenn wir zu den Psalmen gehen, dann sehen wir, dass Gott gerade immer auf die Schwachheit der Menschen reagiert. Immer, wenn der Mensch schwach ist, bietet er seine Stärke an. Also ist es der falsche Weg, mich mehr anzustrengen, gut genug zu sein. Es macht es nur noch komplizierter, weil es ist nie genug. Das Gefühl von nicht genug sein im Innern geht einfach nicht weg. Ein Problem mit Masken ist auch, dass die Liebe da nicht durchkommt. Nicht die Liebe von Gott, aber auch nicht die Liebe von anderen Menschen. Weil ich ja nicht wirklich zeige, wer ich bin, empfängt das reale Ich gar keine Liebe. Und manchmal verlieren wir sogar den Kontakt zu uns selber und wissen gar nicht mehr, wer wir wirklich sind. Es ist mir lange so gegangen. Ich wusste, wer ich sein sollte, auch im christlichen Bereich, habe mir Mühe gegeben, und wusste eigentlich gar nicht wirklich, hey, was fühle ich, was will ich, wer bin ich? Und musste mich da erst mal auf den Weg dahin machen. Die gute Botschaft ist, dass das Evangelium da wirklich was dazu zu sagen hat. Mein Lieblingspsychologe Henry Cloud, der sagt dazu, es gibt eine Antwort. Wir wollen das Gegenteil fühlen von schlecht. Wir denken fälschlicherweise, dass das Gegenteil von schlecht gut ist. Das Gegenteil von schlecht ist nicht gut. Es ist geliebt sein. Das ist, was den Stachel rauszieht. Wenn du geliebt bist, fragst du nicht, bin ich gut genug? Was meint er damit? Ich denke, er meint damit, solange wir versuchen, von uns selbst aus gut zu sein, wird es nicht funktionieren. Die Lösung ist, dass ich mich durch Jesus Christus wieder dieser Quelle der Liebe anschließe, die dann das wirklich Gute in mir bewirkt. Wenn ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, dann bin ich ein Kind Gottes. Die Beziehung zum Vater ist wiederhergestellt. Und nicht aufgrund meiner Leistung, meinem Gutsein, sondern als Geschenk Gottes. Der liebevolle Blick Gottes, der liegt wieder auf mir. Die Bibel spricht da auch von diesem gnädigen Antlitz Gottes. Und deswegen darf ich jetzt meine Maske ablegen, vor Gott und auch vor Menschen. Brennan Manning sagt dazu: Ich muss keine Angst mehr haben, wenn ich einen Fehler mache, dass ich nicht mehr akzeptiert oder geliebt bin. Gott liebt uns mit hartnäckiger Herzlichkeit und Liebe, und zwar so, wie wir sind, nicht trotz unserer Sünden und Fehler, sondern mit ihnen. Obwohl Gott das Böse nicht entschuldigt oder gutheißt, hält er seine Liebe zu uns nicht zurück, weil noch Böses an uns ist. Weil wir jedoch anders für uns empfinden, fällt es uns manchmal schwer, das zu glauben. Dieses Abnehmen der Maske, es geht nicht von einem Moment auf den anderen. Es ist ein Prozess und manchmal auch ein sehr langer Prozess. Denn diese Maske, die hat uns ja auch Schutz gegeben. Aber je mehr unser Vertrauen in diese Liebe Gottes wächst, je mehr kann ich auch diese Maske abnehmen. Und es ist ein Prozess, der nicht nur mit dem Kopf funktioniert. Also indem ich meinen Kopf mit theologischen Wahrheiten fülle. Er muss auch das Herz erreichen. Jemand hat mal gesagt, dass diese 30 Zentimeter vom Kopf zum Herz die längsten 30 Zentimeter der Welt sind. Eine Hilfe auf diesem Weg könnte die Meditation sein. Also die Meditation über die Wahrheit Gottes. Dass ich mich mit einem Wort oder mit einem Bild beschäftige. Zum Beispiel dieser Jahresvers 2023, der ist: Du bist ein Gott, der mich sieht. Meditation heißt, dass ich mich mal einem Wort aussetze, dass ich nicht gleich wegrenne, sondern dass ich das mal erlaube, dass es wirklich bis in mein Innerstes vordringt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt da so einen schönen englischen Spruch, der heißt Warts and All. Also mit allen meinen Warzen. Gott sieht mich mit all dem, was auch nicht unbedingt schön ist an mir. Und er schaut mich liebevoll an. Die Teresa von Avila, das war die Gründerin des Karmelitenordens, die hat ihren Mitschwestern empfohlen, sie sollten jeden Tag sich 10 oder 15 Minuten Zeit nehmen und sich vorstellen, wie Jesus sie liebevoll und freundlich ansieht. Das soll eure Andacht sein, hat sie gesagt. Vielleicht könnte auch dieses Bild hier helfen beim Meditieren. Dieses Bild wurde gemalt von einem malenden Pfarrer, der heißt Sieger Köder, und es heißt Mahl mit den Sündern. Und wenn ihr da so hinguckt, das sind alles so ein bisschen, ich würde sagen, so heute würde man sagen, so randständige Menschen. Und ich glaube, wir haben in uns auch alle so randständige Teile, mit denen wir Mühe haben. Und stellt euch mal vor, ihr setzt so einen Teil von euch an diesen Tisch mit Jesus. Die dürfen da alle sitzen und sie werden alle von Jesus liebevoll angeschaut. Ich möchte euch jetzt mal so eine Minute geben, dass ihr mal euch vorstellt, einen Teil von euch, den ihr gar nicht so mögt, der euch vielleicht peinlich ist, den ihr ablehnt, und den mal daher zu sitzen, um euch mal vorzustellen, wie Jesus mit diesem Teil auch umgeht. Denkt mal kurz darüber nach, ich gebe euch mal eine Minute. Wenn ich spüre, dass Jesus mich und alle meine Teile in mir, die ich vielleicht nicht annehmen kann, annimmt, dann kann das auch mir helfen, mich anzunehmen. Denn nur das, was angenommen wird, das kann sich auch verändern. Nicht das, was wir einfach wegdrücken, wie so ein Gummiball, der im Wasser runtergedrückt wird und der immer wieder irgendwo anders hochkommt, sondern nur das, was angenommen wird, kann sich verändern. Und manchmal brauchen wir auf diesem Prozess, dass die Scham durchbrochen wird, brauchen wir Jesus mit Haut drumherum. Ich meine damit den Bruder oder die Schwester in Christus. Weil wir Gott oft nicht direkt und auch nicht körperlich wahrnehmen können, kann der Bruder oder die Schwester in Christus so eine Rolle des Mediators einnehmen. In Jakobus 5, Vers 16, da lesen wir: Bekennet einander eure Sünden und betet dafür, dass ihr geheilt werdet. Dieser Vers ist auch eine Einladung, dass wir uns voreinander offenbaren. In vielen Übersetzungen steht auch: Bekennet einander eure Fehler. Und ich denke, da geht es auch um unsere Unzulänglichkeiten. Und da ist ein Versprechen von Heilung daran geknüpft. In diesem Offenbarwerden. Und ich denke, ein Teil von dieser Heilung ist die Vergebung der Sünde, aber ein anderer Teil kann auch das Durchbrechen von Scham sein. Denn wenn der Bruder oder die Schwester sieht, wer ich wirklich bin, und mich trotzdem freundlich anschaut, dann kann das auch in mir bewirken, dass ich glauben kann, dass Gott mich auch freundlich anschaut. Ja, möchte ich noch dazu sagen, dass es wichtig ist, dass der Person, der ich meine Unvollkommenheit offenbare, dass das jemand ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Weil sonst kann das auch ganz schön schief gehen. weil es um einen sehr, sehr verletzlichen Bereich geht. Aber da, wo es gelingt, da können wir wirklich auch ein Stück Annahme von Gott spüren. Mir ist es so gegangen, bevor ich Christ geworden bin, bin mit 21 gläubig geworden, hatte ich ein ziemlich ausschweifendes Leben. Ich hatte eine ziemlich wilde Teenagerzeit mit allen möglichen Männerngeschichten. Und ich habe das dann irgendwann als Sünde bekannt, aber ich bin von der Scham nicht frei geworden. Und es hat einige Jahre gedauert. Und eines Tages, da habe ich bei Campus für Christus in Deutschland gearbeitet, da hatte ich einen Seelsorger zugeteilt bekommen und mit dem bin ich spazieren gelaufen. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann guckt er mich an und sagt, aber Elke, du warst doch erst 17 Jahre alt. Und dieser liebevolle, freundliche Blick von ihm hat in mir die Scham gebrochen. Seither habe ich keine Scham mehr darüber gefühlt. Ich möchte euch ermutigen, auf diesem Weg Gottes Liebe immer mehr kennenzulernen und euch dadurch von der Scham befreien zu lassen. Und da, wo es nötig ist, möchte ich euch auch dazu ermutigen, mal jemandem anderen zu offenbaren, wer ihr wirklich seid. Vielleicht auch einem Seelsorger hier in der Stammi oder jemand, der mit euch betet am Kreuz, was nachher ja auch die Möglichkeit ist. Und ich wünsche euch dazu Gottes Segen.